Ich wohne ja in Essen, dementsprechend ist mein Hauptziel auch Essen, was an Einsätzen angeht. Und da ist schon echt viel los, muss man wirklich sagen. Die Stadt ist nie ruhig, da ist immer was los. An jeder Ecke sieht man Blaulicht. Hört sich echt krass an, aber ist wirklich so.
Ich wohne in der Nähe vom Uniklinikum, da ist auch immer Blaulicht.
Also ich würde sagen, schon Essen ist schon echt krass.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Mein Name ist Christian Pflug und ich begrüße heute einen jungen Mann aus Essen, der täglich Unfälle, Brände und andere Tragödien sieht und dokumentiert. Und das macht ihm auch noch Spaß, meistens jedenfalls oder manchmal auch nicht. Wir erfahren es. Herzlich willkommen im Podcast Justin Brosch.
Hallöchen.
Was war Ihr letzter Einsatz? Jetzt heute ist ein Freitagabend im April. Was war zuletzt?
Ja, tatsächlich gerade der Unfall auf der A40 bei Essen-Fröhlendorf.
Der Unfall auf der A40 klingt schon nicht so ungewöhnlich. Das könnte jede Woche sein.
Ne? Ist tatsächlich heute sogar mein zweiter da.
Okay, aber da gibt's größere und kleinere. Was war gerade da los?
Ein LKW hat einen PKW touchiert.
Oh, und wenn jetzt in diesem Moment noch was passieren würde, wo wir hier reden und aufnehmen, müssten Sie dann direkt abbrechen und weg?
Könnte ich, ja, aber ich habe heute Gott sei Dank einen Background, der für mich da ist.
Okay, da fährt jemand anders raus in dem Fall. Gut, wir hoffen mal sowieso, dass nichts passiert, obwohl in Ihrem Job ist ja blöd, wenn nichts passiert, dann ist der Job weg.
Ja, und ich würde kein Geld verdienen.
Wir reden gleich drüber, gleich stellen wir unseren Gast genauer vor. Zuerst begrüße ich euch an den Lautsprechern, egal wo ihr seid, Lautsprecher der Podcast-Welt. Hier ist Essen im Ohr, Ausgabe 100... Ich will nichts Falsches sagen. 5, glaube ich, ist es schon. Der Talk-Podcast mit hochkarätigen Gästen wie RWE-Sportdirektor, Polizeipräsident oder Ordensschwester. Auch Reality-Stars waren hier schon im Studio und alle Folgen findet ihr auf radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Tja, und auch den Podcast Redebedarf, den Schwester-Podcast, den bekommt ihr natürlich auf allen Plattformen und den Tag in 5 Minuten, in dem unsere täglichen Nachrichten aus Essen nachzuhören sind, könnt ihr alles in Ruhe nachhören, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt oder wenn ihr Interesse habt. Unser Gast Justin Brosch ist weniger zu hören, sondern mehr mit Bildern präsent. Aber dazu gleich stellen wir ihn jetzt erstmal vor, in Ruhe, in Form eines Steckbriefs. Da passt nicht zu viel in eine Zeile, deswegen das sind kurze Sachen. Ich blätter hier mal um und dann kann ich das gleich ausfüllen. Vollständiger Name.
Justin Brosch.
Wann und wo geboren?
14.09.1996 in Gelsenkirchen.
Aha, Nachbarstadt. Immer im Ruhrgebiet geblieben?
Ja.
Wo aufgewachsen?
In Essen, tatsächlich.
Ah ja, wo in Essen?
In Krai.
Gut, also ein Stück vorangekommen von Gelsenkirchen. Ja. Wohnhaft in jetzt in welchem Stadtteil? Auch noch Krai?
Auch noch Krai, ja, tatsächlich.
Okay, Ihre waren weiter Weg jetzt in die Essener Innenstadt. Na, ich meine, nein, Sie sind ja viel unterwegs, von daher, wir werden ja gleich darüber reden, wie weit eigentlich die Basis ist, aber finde ich gut. Wir hatten ja schon einen Kraier, Atze Schröder, auch im Podcast.
Von ja.
Ihre Ausbildung?
Ich habe mal Schreiner gelernt und bin jetzt quasi Blaulichtreporter, Journalist.
Vom Schreiner zum Blaulichtreporter?
Ja, ganz verrückt, ja, ganz verrückt.
Da frage ich gleich mit einem Steckbrief, wie kam der Wechsel?
Ja, ich habe mich schon immer mal fürs Fotografieren interessiert und für das Thema Blaulicht. Mhm. Und so bin ich dann irgendwann darauf gekommen, auf den ersten Unfall gestoßen, die Bilder gemacht und habe dann gemerkt, buh, das ist doch mein Ziel, was ich erreichen möchte und aus meinem Hobby einen Beruf gemacht.
Sie haben jetzt selber gesagt, Blaulichtreporter. Ich habe jetzt den Punkt im Steckbrief, aktuelle Jobbezeichnung. Kann man das so nennen oder gibt es noch eine offizielle?
Ja, eigentlich Kameramann, Redakteur, aber mein Hauptziel ist es tatsächlich die Blaulichtgeschichten, Unfälle, Brände und Kurioses vor der Kamera. Und das ist so mein Hauptziel, was ich so mache.
Also Sie sind angestellt bei einem Medienunternehmen, kann man sagen.
Genau, richtig, bei einer Fernsehnachrichtenagentur und dafür filme ich und fotografiere ich.
So, wir machen weiter. Ich wollte noch was erfahren. Zahl der Ehen und der Kinder?
Keine.
Haustiere?
Auch keine.
Aha, naja gut, wenn man immer unterwegs ist. Größtes Hobby?
Ja, die Fotografie tatsächlich und ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr.
Ah, da können wir später noch drauf kommen. Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet, jetzt sagen Sie nicht Krai.
Nee, gute Frage. Ich würde spontan sagen der Ballnersee.
Wo da? Bestimmtes Ufer, bestimmte
Ecke? Nee, genau am Regattaturm. Das ist immer ja nicht ruhig, aber da kann man gut sitzen.
Also ruhigere Orte kenne ich schon am Ballnersee,
das stimmt ja.
Ihre größte Stärke?
Ach ja, gute Frage. Meine Gelassenheit.
Mhm. Und Ihr größtes Laster?
Ja. Gute Frage. Mein größtes, ja.
Also ich kann ein paar aufzählen. Rauchen, saufen. Viele sagen Ungeduld.
Ja, die Ungeduldigkeit spielt in meinem Beruf tatsächlich eine große Rolle. Ja, stimmt, können wir sagen, ja.
Ja, aber darauf können sich die meisten einigen, weil es auch immer sowas Positives hat, sowas, ich habe Energie, ja, und ich will vorankommen. Und so.
Das stimmt.
Jetzt habe ich noch ein paar Entscheidungsfragen, das geht ganz schnell. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Viel?
Ja.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Urlaubsziel Berge oder See?
See.
Welche?
Ach, gute Frage. Der Ballner See.
Ja, natürlich.
Fallen mir so spontan keine ein.
Bayern München oder Bayer Leverkusen?
Ach, keine von beiden. Tatsächlich kein Fußballfan.
Also dann kann ich auch, ich habe schon Schalke oder Dortmund rausgelassen. Okay. Podcast oder Buch?
Tatsächlich Podcast.
Mhm. Pop oder Rock?
Pop.
Ich hätte auch Klassik oder Volksmusik fragen können, aber da sind die Erfolgsaussichten einer guten Antwort meistens nicht so. Digital oder analog?
Digital.
Auch die Kamera alles, ne? Also nicht ja, mehr so mit alten Filmen und so.
Ja, ich muss noch im Keller entwickeln.
Ja. Frühaufsteher oder Nachteule?
Ja, beides eigentlich, ne? Bei guten Einsätzen muss man auch mal früh aufstehen und auch bei guten Einsätzen bleibt man auch mal nachts wach.
Diesen Ablauf würde ich gern auch weiter erfahren. Also wenn wir jetzt über Nacht und Tag reden, haben Sie überhaupt Arbeitszeiten? Ich meine, Sie haben ja eine Anstellung, aber gibt es irgend sowas wie Arbeitszeiten oder immer, wenn das Telefon klingelt?
Eigentlich immer, wenn es also es gibt offizielle Arbeitszeiten, ja, aber das ist ja in dem Beruf ist, wenn das Telefon klingelt, dann ist irgendwo was und dann muss ich dahin und das muss sofort geschehen.
Da sind wir schon mittendrin. Wie kann ich mir die Arbeit genau vorstellen? Es geht meistens los mit einem Anruf, mit einer Information. Irgendwie kriegen Sie mit, es ist was passiert. Ein Unfall, ein Brand, eine kleine oder große Katastrophe.
Genau, zum Beispiel, ich werde angerufen, da wird mir gesagt, du Justin, da steht ganz viel Feuerwehr, ich weiß nicht, was da los ist, vielleicht ist das interessant für dich. Und dann mache ich mich meistens schon auf den Weg dahin. In der Zeit telefoniere ich dann mit den Pressestellen von der Feuerwehr oder der Polizei und erfahre dann auf dem Weg schon, was da los ist und beeile mich natürlich, um schnell da zu sein, weil man weiß ja nie, was da los ist. Es ist wie ein Überraschungsei. Mhm. Vor Ort sieht man erst, was da drin ist.
Das heißt aber eigentlich, Sie wissen nicht, was kommt und Sie wissen nur eins, keine Zeit verlieren, weil je eher man hinkommt, desto mehr sieht man noch. Ne? Also wenn es brennt, dann brennt es vielleicht eine halbe Stunde später nicht mehr lichterloh, so schlimm das ist. Aber für Sie heißt es, keine Zeit verlieren und auch den richtigen Weg finden. Das heißt rausfahren, Sie fahren mit dem Auto wahrscheinlich dahin. Richtig. Haben Sie ganz Kleines, was überall durchkommt oder ein ganz Schnelles? Also wie kann man sich das
vorstellen? Ich fahre tatsächlich noch ein T-Cross,
ja,
also ein kleiner SUV.
Mhm.
Passt in jeder Parklücke und ist ziemlich zügig.
Kommt überall durch.
Das reicht, ja.
und wie finden Sie das dann? Also Navi ist ja auch nicht immer zuverlässig. Man muss sich schon auskennen dann im Ruhrgebiet.
Ja, tatsächlich. Also hier in Essen ist es relativ einfach. Wenn ich da eine Straße gesagt bekomme, weiß ich schon mal grob in der Richtung, wo ich hin muss. Und dann guckt man vielleicht nochmal mit dem Navi kurz nach, in welcher Stichstraße war das denn jetzt nochmal genau. Ansonsten tatsächlich alles mit dem Navigationsgerät. Das funktioniert auch in der Regel. Und dann ist man schnell da.
Wenn ich als Otto Normalsterblicher losfahre, werde ich irgendwann aufgehalten von der Polizei oder der Feuerwehr, die sagt, ja, so hier nicht weiter, da ist was passiert, hier können Sie nicht durch. Sie kommen aber durch.
Ja, also in manchen Einsatzstellen ist das wirklich so, dass dann auch die Polizei sagt, du warte mal ganz kurz, wir müssen mal eben abklären, ob du nach vorne kannst. Weil mein Ziel ist es jetzt nicht unbedingt, die ganzen Verletzten oder gar sogar Tote zu fotografieren oder zu filmen. Und dann warte ich auch, also das ist kein Problem. Aber meistens komme ich als Journalist näher dran als normale Menschen, ja.
Ja, haben Sie wahrscheinlich einen Presseausweis.
Genau, oder? Richtig.
Ja. Und im Laufe der Zeit ist man ja auch bekannt wahrscheinlich.
Tatsächlich ja. Also hier in Essen würde ich mal fast schätzen, nur 90% der Polizisten und Feuerwehrleute kennen mich und es ist eine gute Zusammenarbeit.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, keine Leichen oder so fotografieren und rangehen und ranzoomen und noch filmen von allen Seiten, am besten noch die Einsatzkräfte behindern. Das gibt ja so ein paar Idioten, die das machen. Ne? Also die auch ja, nicht mal Journalisten sind, sondern einfach, weil sie es dann online stellen und meinen, sie werden die Helden. Wie gehen Sie damit um? Das sind doch Idioten, oder? Wie setzt man sich von denen ab?
Ja, also ganz klar erstmal durch die Ausrüstung, die ich dabei habe. Und ich versuche immer eine Distanz zu bewahren an den Einsatzstellen. Also nicht so wie diese, ich sage jetzt wirklich, sind ja Gaffer. Die Gaffer halten ja ihre Handys grundlos drauf, die pixeln nichts, die filmen die Verletzten, wie die zum Beispiel gerade beim PKW von der Feuerwehr rausgeschnitten werden. Und sowas versuche ich zum Beispiel aus Distanz zu filmen und so zu filmen, dass man die verletzte Person gar nicht da drin sieht, sondern die Feuerwehr, die arbeitet. Klar, man kann das eigentlich auch gar nicht, diese Rettung kann man gar nicht komplett filmen, weil es stehen 20, 30 Feuerwehrleute um das Wrack rum und da hat man gar keine Chance, den Verletzten zu filmen. Das ist auch nicht mein Ziel.
Aber so ein Autowrack oder so, das kann schon mal ins Bild. Das ist ja auch was, wo man sagt, wow, das muss aber geknallt haben, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie verarbeitet man das? Also das frage ich mich immer wieder, weil da sind schlimme Unfälle dabei. Da sieht man auch manches Leiden. Man hört vielleicht sogar noch Leute schreien oder man sieht, wie auch Einsatzkräfte nervös werden oder Schweißperlen auf die Stirn bekommen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ist schwierig. Ich versuche auch profihaft zu sein. Mhm. Und wie die Feuerwehr oder die Einsatzkräfte, es ist schwierig, damit umzugehen. Manchmal erlebt man sogar, wie gerade eine Person am Unfallort verstirbt. Und da kommt eine Gänsehaut, es bleibt ganz kalt, die Einsatzstelle wird ruhig auf einmal. Und ich versuche damit eigentlich, wenn ich von dieser Einsatzstelle wieder wegfahre, das kurz zu verarbeiten, in meinem Kopf nochmal alles durchzugehen. Und schlussendlich, wenn ich dann wieder aus dem Fahrzeug aussteige, ist das für mich eigentlich schon wieder vergessen.
Mir ist das einmal passiert als Reporter, dass tatsächlich auch jemand rausgetragen wurde nach einem Brand und dann da verstorben ist. Und ich merkte das ähnlich, ne? Es wurde so ruhig und ein Feuerwehrmann tröstete den anderen. Aber Sie sind ja allein da, also Sie tröstet erstmal keiner oder guckt man dann gemeinsam, dass man irgendwie füreinander dasteht?
Nee, tatsächlich bin ich da in den meisten Fällen alleine vor Ort. Aber man hat natürlich auch die Chance, mal mit den Feuerwehrkräften vor Ort zu sprechen, wenn da gerade mal Zeit ist, dass man da vielleicht mal das ein oder andere Wort wechselt.
Es gibt ja auch Notfallseelsorger und Ähnliches. Haben Sie irgendwann so jemanden schon mal in Anspruch genommen oder nachher jemanden zum Reden gebraucht?
Tatsächlich Gott sei Dank noch nicht.
Ich denke da immer drüber nach, weil tatsächlich habe ich auf dem Autobahnparkplatz mal eine Leiche gefunden. Ich habe nicht das Auto geöffnet, wurde nur darauf angesprochen, beziehungsweise meine Frau. Und dann haben wir die Polizei gerufen und als die dann öffneten, die sagten, oh scheiße, kurz vorm Feierabend noch so ein Mist. Und wir merkten am Geruch, das ist so. Uns wurde dann auch Hilfe angeboten. Also dass man gesagt hat, brauchen Sie psychologische Hilfe jetzt in dieser Situation und so. Deswegen frage ich, weil ich denke, manchmal nimmt man was mit und wälzt sich dann doch noch die Nacht. Also verfolgt einen das dann doch noch mal manches Bild dann ein paar Nächte oder in Gedanken?
Ja, also es gibt Unfälle, es gibt Tragödien, die tatsächlich auch einen verfolgen. Da ist man dann auch 2-3 Tage mal, hat man daran zu knabbern und überlegt dann, was habe ich da überhaupt gemacht? Warum habe ich das jetzt gefilmt? Was mache ich überhaupt da? Das sind tatsächlich so Einsätze, da ist man echt oft am Überlegen, ob das Richtige jetzt war, was man da gemacht hat. Aber schlussendlich kann man das dann auch verarbeiten. Also ich kann es gut verarbeiten. Und wenn es wirklich mal hart auf hart kommen sollte und sollte nicht gehen, ich habe genug Ansprechpartner bei der Feuerwehr oder so, die ich darauf ansprechen kann, wo ich dann auch Hilfe bekommen würde.
Gibt es schlimme Erlebnisse, die Sie schon hatten, die nicht so aus dem Kopf gehen, also die wirklich sehr krass waren?
Tatsächlich. 2021, das war Muttertag, da habe ich morgens einen Anruf bekommen mit den Worten, du Justin, in einer Wohnung hat man 3 Leichen gefunden. Tatsächlich auch in Krai, also war auch nicht weit von mir. Dann bin ich da hingefahren und ich habe schon an der Stimmung gemerkt, der Einsatzkräfte, das stimmt hier alles. Dann kurze Rücksprache mit der Polizei gehalten, ja, man hat 3 Leichen gefunden. Der Vater mit den 2 Kindern, der Vater hatte seine 2 Kinder umgebracht und dann sich selber. Das war schon echt heftig. Im Verlauf haben die Bestatter dann die Kinderleichen in Kindersäcken rausgebracht und die waren noch voller Blut. Und das war wirklich hart, da muss ich auch sagen, da hatte ich auch lange an zu knabbern gehabt. Mhm. Aber das sind so Bilder, die man natürlich nicht vergisst.
Das passiert zum Glück nicht so oft, Gott sei Dank. Es sind viele andere Dinge, aber viele sind ja doch negativ. Ne? Unfälle, Brände, es geht was kaputt, das ist doch irgendwie Leid und Krach. Sind das oft so negative Szenen oder gibt es auch Positives?
Ja, das ist oft negativ. Ja, es gibt auch positive Sachen, ne? Wenn beim Brand zum Beispiel keiner verletzt ist oder sowas. Also da bin ich tatsächlich auch froh und sage, hier ist keiner verletzt worden. Klar, die Wohnung ist jetzt ein Totalschaden, aber kein Menschenleben oder Tierleben kam zu Schaden.
Gibt es auch Lustiges, Erquickliches? Also ich sag mal hier so Tiere aus dem Gullischacht geholt oder solche Sachen, die dann mal dazwischen kommen?
Müsste ich schnell überlegen, aber mir fällt direkt was ein zu der Gummipuppe. Man hatte im Ballnersee eine Gummipuppe gefunden. Also es war so, da hieß Person im Wasser.
Stimmt, das ist noch gar nicht, das ist erst ein paar Wochen her, wir zeichnen das im April auf, also von daher, das ist noch recht frisch.
Genau, richtig. Bin dann da hingefahren mit den Gedanken, da liegt eine leblose Person im Wasser, das wird schrecklich sein. Und angekommen habe ich gemerkt, die Feuerwehrleute sind doch relativ locker, kurz gesprochen. Und dann hieß es, wir haben eine Sexpuppe gefunden im Wasser. Das war schmunzeln, das war erleichternd. Und da ist dann natürlich auch wieder eine lustige Story bei rumgekommen.
Da hat jeder wahrscheinlich auch noch einen Spruch drauf gedrückt. Weiß man, wo diese Puppe herkam?
Tatsächlich von einer Band aus Wattenscheid. Und die hatten wohl beim Musikvideo diese Puppe im Wasser fallen gelassen und die trieb dann da weiter.
Das wissen wir wahrscheinlich nicht. Oder wie so Geschichten weitergeht, ist ja dann schwer zu wissen für den Reporter. Oder hat man nochmal gehört, dass die dann belangt werden dafür? Oder wie sowas dann
ist? Ja, das ist dann eine Nachrecherche, da müsste man nochmal genauer nachfragen. Ja. Aber ich glaube oder würde fast sagen, da wird nichts mehr kommen.
Bei einer Band aus Bochum fällt mir nur eine ein, wo das Bier mal alle ist, ne?
Ja, vielleicht.
Vielleicht, ich weiß nicht. Aber egal. Ich meine, Herbert Grönemeyer war es wahrscheinlich nicht, aber wir wissen natürlich nichts über, es gibt ja auch noch ein paar andere natürlich. Dann habe ich, also bei positiven Sachen frage ich nach, weil ich denke, in diesem Job braucht man ja auch ein paar Lichtblicke, auch wenn das natürlich Job ist. Ist das so die Einstellung? Naja, Job ist Job, das ist mein Job, der macht mir auch Spaß, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Es ist jedes Mal was anderes und ich kriege gute Bilder, dass ich mache das für andere Menschen, um zu zeigen. Es hat ja auch einen gewissen Sinn, warum man das macht. Identifizieren Sie sich so mit diesem Job?
Ja, genau. Also das hört sich sogar richtig an. Das ist wirklich so. Also ich zeige den Leuten ja quasi, was in der Welt geschieht oder was hier im Ruhrpott zum Beispiel passiert. Und dafür muss man da nicht zur Einsatzstelle gehen und gaffen, sondern ich mache es halt eben professionell und man kann es hinterher in den Medien lesen.
Das wäre jetzt, wir haben ja den Einsatz von dem Anruf bis zum Rausfahren, Finden, vor Ort sein, Szenen sehen und gucken, was man dann fotografiert oder an Informationen kriegt. So, dann geht's zurück. Wie geht's denn dann weiter? Es geht noch von vor Ort. Wahrscheinlich werden Bilder und alles schon versendet, oder?
Also genau.
So ein mobiles Büro dann im SUV.
Ja, tatsächlich ja. Also die meiste Zeit verbringe ich ja im Auto. Mhm. Da wird ein Laptop ausgeklappt, die SD-Karte reingesteckt und dann werden die Bilder und die Videos bearbeitet, direkt zu den Zeitungen, zu den Sendern geschickt. Dann wird kurz telefoniert. Ich habe das und das. Ja, und dann ist man eigentlich schon fertig. Dann klappt man den Laptop wieder ein und fährt entweder zur nächsten Einsatzstelle oder nach Hause.
Das klingt so simpel, aber ich denke mir so nachts um 3 in so einem Auto dann schreiben und verschicken. Gibt es in dem Auto eine Kaffeemaschine?
Leider nicht. Wäre, glaube ich, mein nächstes Ziel.
Das würde dann zum Bulli aus sich auswachsen mit einer kleinen Teeküche wahrscheinlich.
Ach, das wäre auch schön, ja.
Wie ist das dann? Also ich meine, Sie sind bekannt, Sie haben bestimmte Abnehmer dafür. Das heißt, Sie telefonieren dann oder Sie schicken Mails und bieten das an und das geht dann raus an große Zeitungen.
Genau.
Mit diversen 4 Buchstaben oder an andere Abnehmer, Zeitung oder auch Fernsehen, also Fernsehbilder, Videobilder und so.
Genau, richtig auch. Also zum Beispiel jetzt an WDR, RTL oder sonst sowas. Also genau, richtig. Oder an den Zeitungen. Und das läuft alles per Mail. Für die Sender werden Telefonate geführt und dann wird das Material direkt hochgeladen.
Ist ja nicht so, dass wer auf radioessen.de guckt, nicht auch schon mal den Namen Brosch gesehen hat. Also auch da haben wir das ein oder andere Bild schon mal verwendet und gern genommen, aber das heißt, das kann sein, dass man ein sehr gutes Bild, was Sie dann als Erster da gemacht haben, dass man das in ganz vielen verschiedenen Medien in Deutschland oder gar in Europa oder in der Welt sehen kann.
Ja.
Ist man dann stolz, wenn man sieht, oh wow, das hat aber jetzt eine große Reichweite und da war jetzt auch kein anderer und es ist auch ein schönes Bild geworden, vielleicht sehr scharf oder sehr gut. Gibt es da so eine eigene Ehre, wo man sagt, oh, heute war ein guter Tag?
Ja, da freut man sich tatsächlich. Und wenn man dann irgendwie da nochmal sitzt und nochmal durchs Handy scrollt und guckt, boah, da mein Foto, da mein Foto, da mein Video und sowas, da ist man wirklich stolz drauf. Da kann man sagen, guck mal, was ich hier gemacht habe. Ne?
Können sich an besonders gutes, also gute Produkte sozusagen, wo es richtig gut und weit eine große Reichweite hatte, erinnern?
Boah, also aus dem Stegreif nicht, weil das ist, wenn ich zu den Einsätzen fahre, also Sie könnten mich jetzt fragen, was ich letzte Woche gemacht habe an Einsätzen, da müsste ich schon 3 oder 4 Mal überlegen, weil sobald ich quasi fertig bin mit dem Einsatz, ist der für mich abgeschlossen und da fahre ich schon zum nächsten, wenn was los ist. Also müsste ich jetzt wirklich lügen.
Da habe ich noch andere Fragen. Wie viele Einsätze sind das denn so durchschnittlich pro Woche?
Ach, pro Woche? Ja, ich würde erstmal auf den Tag kommen.
Ja. Entschuldigung.
Es kann tatsächlich bis zu 10 Einsätze pro Tag sein. Ne? Oh. Also es ist echt viel. Heute zum Beispiel waren es nur 4 Stück. Nur 4 Stück. Mhm. Aber das ist natürlich auch quer durch Essen fahren, quer durchs Ruhrgebiet. Ist schon
eine Meisterleistung. Erlebt im Auto. Also ich würde das mit der Kaffeemaschine tatsächlich überdenken.
Ja.
Aber was passiert, wenn 2 Dinge gleichzeitig sind?
Ja, dann muss man abwägen. Dann hat man so eine kleine Waage innerlich und muss sagen, welche Story ist denn jetzt besser? Und dann überlegt man, telefoniert eventuell sogar schon mit den Feuerwehren oder mit der Polizei und klärt dann, wo was besser ist. Und da, wo die meiste Story rauskommt oder wo man weiß, da kann ich jetzt am meisten verdienen oder die Story hört sich gut an, dann fahre ich dahin.
Am meisten verdienen, wer setzt da eigentlich die Honorare fest? Also kann man da selber sagen, dieses Bild kriegt ihr nur bei mir, dafür nehme ich 10.000 Euro oder wie geht das?
Leider nicht, wäre echt schön. Aber meistens, also die Zeitungen und die Fernsehsender setzen die Preise fest. Man hat bei gewissen Zeitungen hat man ein bisschen Spielraum, dann kann man sagen, du, das Foto habe jetzt nur ich, dafür möchte ich jetzt eine X-Summe haben, das geht in der Regel auch, ja.
Ist schon mal passiert, dass Sie gesagt haben, nee, für den Preis mache ich es nicht, behalte ich mein Bild?
Ja, ist auch schon passiert.
Naja, man muss auch Händler sein, ne? Ja, also sind ja da schon unterwegs und müssen sehen, dass am Schluss die Kasse stimmt.
Ja, und man muss sich ja nicht unterm Wert verkaufen, ne?
Ja. Verschiebt sich eigentlich nicht manchmal die Wahrnehmung von Wirklichkeit, wenn man regelmäßig immer nur diesen Teil der Welt sieht, Unfälle und kleine und große Katastrophen, Brände?
Ja, es ist schwierig. Also ich versuche auch mal Urlaub zu machen und abzuschalten, ist aber auch schwierig, weil auch da habe ich immer das Handy in der Hand und gucke nach, was passiert da gerade in der Welt. Und manchmal ärgere ich mich auch und sitze jetzt, sage ich mal, auf Mallorca und trinke ein Bier und sehe dann, oh, in Essen hat es jetzt gerade gebrannt. Wäre ich jetzt gerne da gewesen.
Das geht dann nicht ins Auto und los. Aber schön. Es gibt dann, also das habe ich ja heute schon gemerkt, jetzt während des Podcasts gibt es auch immer jemanden, der jetzt ausrücken könnte, wenn in diesem Moment irgendwie der RWE-Turm umfällt oder so.
Genau, richtig. Also wir sind ja eh eine große Nachrichtenagentur, wir haben da viele Leute und da gibt es dann Leute, die auch einspringen können.
Wie groß ist denn Ihr Gebiet sozusagen? Also zuletzt waren Sie, glaube ich, sogar in den Niederlanden und Sie würden auch übers Ruhrgebiet hinausfahren. Also daran hängt es nicht, sondern es hängt, das wieder die Waage, das Abwägen, lohnt sich der Weg oder wie ist das?
Tatsächlich ja. Also Hauptziel ist eigentlich so der Ruhrpott, das Ruhrgebiet selber. Ich fahre auch mal in den Niederlanden, zuletzt auch in Brüssel gewesen beim Terroranschlag. Das geht auch. Aber wenn es ganz weit hinausgeht, dann auch nur mit einem Auftrag, wo man weiß, da habe ich jetzt fest mein Geld in der Tasche, weil auf eigene Faust losfahren, wie soll man das loswerden, ne, wenn da schon Konkurrenz eventuell vor Ort ist?
Eben, da sind ja vielleicht andere schneller, wenn sie erst 200, 300 Kilometer dahin müssen und dann ist nicht gesagt, ob das dann wirklich so lukrativ ist am Schluss. Und da kennen sie ja auch nicht so viel. Da müssen sie ja, dann ist ein bisschen schwerer das Durchkommen vielleicht als hier.
Das
im heimischen Ruhrgebiet, ne?
Ja, richtig. Man kennt die Fernsehsender nicht, die Zeitungen nicht. Und das ist wirklich schwieriger, da was rauszufinden.
Kann man irgendwie unterscheiden innerhalb vom Ruhrgebiet? Gibt es in Essen harmlosere oder mehr Sachen, die passieren? Oder gibt es irgendwo was Typisches, dass in irgendeiner bestimmten Stadt es besonders viel brennt oder Wasserschäden gibt oder Tiere in Bäumen? Ich weiß, gibt es vielleicht irgendeine Statistik?
Ja, ich wohne ja in Essen. Dementsprechend ist mein Hauptziel auch Essen, was an Einsätzen angeht oder was ich auch anfahre. Und da ist schon echt viel los, muss man wirklich sagen. Die Stadt ist nie ruhig, da ist immer was los. An jeder Ecke sieht man Blaulicht. Hört sich echt krass an, aber ist wirklich so.
Ich wohne in der Nähe vom Uniklinikum, da ist auch immer Blaulicht.
Ja, also ich würde sagen, schon Essen ist schon echt krass, ja.
Den Satz schneiden wir raus, ist gut. Wenn Sie so viel sehen von diesen krassen Dingen, haben Sie selbst eigentlich Angst vor Feuer oder Unfällen?
Tatsächlich nicht. Also es gibt Sachen, da halte ich mich auch schon bedeckt, wenn ich weiß, da sind viele Gasflaschen drin oder sowas, dann halte ich mich auch bedeckt, weil da habe ich dann auch Angst, weil ich muss ja nicht mein Leben riskieren, nur um jetzt bessere Bilder zu haben. Also das ist mir nicht wert, mein Leben.
Ja, also auch da ist die Risikoabwägung, da ist hier wieder die Waage. Was gibt's denn eigentlich noch? Also ich habe jetzt immer so Feuer, ist wahrscheinlich häufig, so kleine und mittlere und große Brände. Unfälle, klar, A40 oder solche Dinge. Haben wir auch schon gehört, so Tötungsdelikte oder solche Dinge kommen schon mal vor. Was gibt's noch so? Jetzt haben wir gerade Gas gehört, dass irgendwo Gas austritt oder irgendwie solche Sachen passieren. Was gibt's noch?
Dann gibt's auch Einsätze mit Spezialkräften zum Beispiel. Da bin ich tatsächlich sehr gerne.
Aha. Was ist das dann?
Mit dem SWK Zugriffe morgens, die fangen ja in der Regel um 6 Uhr an.
Das dauert aber meistens länger dann, oder?
Ja.
Also manchmal, dass sie so vor einem Haus mit ihren Monturen stehen und dann dauert das mal 2 Tage und 2 Nächte.
Ah, nee, eigentlich geht das relativ schnell. Aber klar, man muss dann halt eben warten und dann ist der Zugriff passiert, dann geht man vor und dann hat man die schwer bewaffneten Einsatzkräfte vor der Kamera und das sieht schon echt imposant aus.
Also ich kenne das ja nur aus dem Tatort oder aus dem Krimi oder so. Ist das in den Krimis und im Fernsehen richtig dargestellt oder ist die Wirklichkeit anders aus der Sicht eines Blaulichtreporters?
Ach, schwierig. Ich würde mal sagen so 50-50. Mal ja, mal nein.
Und Blaulichtreporter werden im Fernsehen ja auch immer als ziemlich aufdringliche und sich dadurch drückende Presse mit ihren Kameras, die zur Seite drängen und die so ein ganz gewisser Typ sind, dargestellt. Also mein erster Eindruck hier im Studio ist, das sind sie nicht, aber fühlen sie sich manchmal da auch ein bisschen falsch wiedergegeben?
Ja, tatsächlich ja. Also ich bin eher so der Ruhige, mal kann ich auch imposant sein, dann kann ich auch sagen, du, jetzt möchte ich aber ganz dringend zur Einsatzstelle nach vorne, weil ich brauche meine Bilder. Aber in der Regel halte ich mich echt bedeckt und versuche die Einsatzkräfte nicht zu nerven, zu behindern und die Angehörigen aus dem Weg zu gehen. Also da bin ich schon echt eigentlich relativ gut bei.
Sie sind aber nicht so ein, wie haben wir das früher genannt, irgendwie Nachbarnschüttler, also dass Sie überall klingeln und versuchen, überall was rauszukriegen, oder kommt das auch mal vor?
Ja, wenn es im Auftrag ist, dann muss man das auch machen, mache ich tatsächlich nicht gerne. Mhm. Ist wirklich, also da scheue ich mich vor, wenn ich den Auftrag absagen kann, dann sage ich ihn tatsächlich ab.
Aber wenn man Zeugen hat, die da rumstehen oder die man eben kriegen kann, manche bieten sich auch an und gucken schon interessiert, oder?
Genau,
man sieht denen auch das an.
Ja, dann auf jeden Fall, also wenn vor Ort Zeugen sind, die irgendwas gesehen haben, dann interviewe ich die auch, dann frage ich die, dann mache ich Fotos mit denen, wenn die gesprächig sind und man auch rausfindet, dass das auch die Wahrheit ist. Also es gibt ja auch viele, die dann irgendwie ein bisschen mehr da hinzufügen, was es eigentlich ist, aber da muss man natürlich abwägen, muss man recherchieren, ob es auch wirklich so stimmt.
So, wir waren gerade beim SEK stehen geblieben und ich wollte wissen, was gibt es noch für kuriose Dinge, also Sturm, Explosionen, gibt es noch was so in der Reihe, was Sie noch gern machen oder was besonders kurios ist? Also gefundene Gummipuppen haben wir jetzt ja auch schon auf der Liste.
Ich hatte sogar eine Katze auf dem Dach, auch im Stadtteil. Auch eine süße Story eigentlich, da hat die Feuerwehr eine Katze vom Dach geholt. Sowas dann auch mal zur Abwechslung was Gutes. Ne?
Ja, das ist auch mal eine positive Geschichte.
Ja, genau, richtig. Nicht immer was Negatives.
Ja, und wir brauchen auch gute Nachrichten in der Welt, das sowieso. So also aus. Von daher hoffentlich auch mal sowas zwischendurch. Ja. Hatten Sie auch schon mal hier so, das sieht man manchmal in Videos, so eine Entenfamilie, die irgendwie über die Straße gebracht werden muss? Hatten Sie sowas schon?
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß vom Kollegen, vor ein paar Jahren hatte der mal eine Entenfamilie auf der A40.
Oh ja.
Ja, und da hat er auch gut dran verdient. Das war eine lustige Story. Entenfamilie konnte von der Feuerwehr sicher von der Autobahn geführt werden. Mhm. Hatte ich jetzt noch nicht.
Ja, toi, toi, toi. Ne? Ja. Also kann auch nichts. Wenn es positiv ausgeht, ist das alles wunderbar. Dann habe ich ja noch eine Frage, weil ich sage, das meiste ist doch, wenn ich das richtig sehe, Unfälle, Autoverkehr und Feuer und Brände.
Tatsächlich. Ist so der Großteil in Essen, sag ich mal.
Was ist gefährlicher?
Ich würde fast sagen, Brände, weil die undurchschaubar sind. Man weiß nie, was die Leute in den Wohnungen gelagert haben. Wenn die Feuerwehrleute da auch reingehen, ist das ja schon eine Gefahr. Man weiß nicht, sind da noch Personen im Gebäude? Also das ist schon gefährlicher. Beim Verkehrsunfall hat man eigentlich eine gute Übersicht.
Hm. Sie sagen das mit den Bränden als Blaulichtreporter, aber Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie sind auch bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Genau, ich bin auch noch in der Freiwilligen Feuerwehr in Kreit tätig.
Sie können nicht genug bekommen, oder?
Ja, da bin ich schon mit 10 reingerutscht in die Blaulichtfamilie quasi. Mhm. Und das geht tatsächlich alles.
Die Blaulichtfamilie. Wie kann man das trennen? Sie können ja nicht beides gleichzeitig. Das muss eine klare Rollentrennung sein.
Genau, also das trenne ich stets. Wenn ich im Feuerwehreinsatz bin, dann ist Presse für mich weg. Dann ist das quasi ausgeschaltet. Und das trenne ich auch. Also dann werden auch keine Informationen vor Ort irgendwie weitergegeben oder Fotos vor Ort gemacht. Also das trenne ich schon ganz strikt. Und wenn ich dann als Pressevertreter da bin, ja, dann bin ich als Pressevertreter da oder als Blaulichtreporter.
Als Feuerwehrmann haben Sie wahrscheinlich ich sage das jetzt wirklich nur aus dem Bauch raus, ein positiveres Image, als wenn Sie als Journalist oder Pressefotograf kommen, oder? Ist das nicht komisch? Ist das doch eine andere Rolle?
Ja klar, die Leute, die sehen Feuerwehrleute ganz anders als Journalisten. Ne? Journalisten werden ja leider in der heutigen Zeit sehr negativ dargestellt. Ja, und Feuerwehrmänner, das sind die hellen Kindheitsträume, ne?
Das war aber auch schon ein bisschen Ihr Traum. Oder war Ihr Kindheitstraum, Blaulichtreporter zu
sein? Nein, tatsächlich nicht. Also der war Feuerwehrmann.
Und Sie sind ja auch erstmal Schreiner gewesen, ne? Das haben wir ja schon gehört. Da hake ich also aber nochmal nach. Also so diese negativen Vibes, die manche so spüren, hier, da ist so einer von diesen Reportern, vielleicht auch aufgrund Fernsehdarstellung und dass man auch so ein bisschen schmierig und rücksichtslos dargestellt wird. Wie weit geht das? Sind Sie da schon mal böse angegangen worden oder haben sich Kritik anhören müssen?
Leider ja, tatsächlich. Also es endet oft in Bedrohungen, in Morddrohungen tatsächlich oder sogar in der Körperverletzung. Man kriegt Beschimpfungen mit, auch ab hier, wir wollen dich nicht sehen, dann werden auch härtere Beleidigungen genommen.
Also wirklich vor Ort dann am Einsatzort?
Ja, genau, richtig. Manchmal sind es auch die Angehörigen, wenn eine große Familie vor Ort ist und da ist gerade einer verstorben und ich stehe gerade noch da und der verstirbt jetzt gerade und die Angehörigen sehen dann einen mit der Kamera, kann ich auch nachvollziehen und dann ziehe ich mich zurück, dann warte ich, bis die Familienangehörigen weg sind und dann geht das meistens, ja.
Mhm. Sie haben ja auch einen Instagram-Auftritt, soweit ich weiß.
Genau,
oder? Da kommen ja auch Kontakte oder Informationen rein. Gibt es da auch Beschimpfungen oder Kritik oder so oder ist das ein bisschen geschützter?
Nee, da tatsächlich muss ich sagen, nur Positives gehört. Also ich kriege viele Nachrichten, am Tag sind es vielleicht 20, 30 Stück, wo mir Leute dann schreiben, du Justin, danke für deinen Job, danke, dass du mich gerade informiert hast. Ich stand jetzt gerade auf der Autobahn, kann jetzt die nächste runterfahren, weil ich weiß, da ist gerade ein Unfall passiert, habe ich auf deinem Instagram-Account gesehen. Also da ist schon der positive Vibe da.
Haben Sie Kontakt zu anderen Blaulichtreportern? Also ist man da auch so eine gewisse, es gibt wahrscheinlich nicht den Verband der Blaulichtreporter oder so, gibt es ja in fast jedem Berufsstand, aber ist man da untereinander im Austausch?
Ja, also bei den meisten ja. Ich meide tatsächlich auch Journalisten hier, wo ich sage, da zu dem möchte ich keinen Kontakt haben, weil die keinen guten Ruf haben. Und das finde ich da nicht gut, das fördere ich dann auch nicht, aber zu den meisten habe ich tatsächlich einen guten Kontakt.
Haben Sie ja eigentlich eine Art Monopol? Also gibt's Gebietsaufteilung? Kann ja sein, dass in Dortmund auch so ein Justin Brosch sitzt und der ist natürlich schneller in Dortmund und Sie wollen da auch sein und dann gibt's einen Konkurrenzkampf?
Ah, das ist schwierig. Also
wir können ja offen reden.
Oder? Ja, wir haben in manchen Städten haben wir da unsere Blaulichtreporter auch sitzen, die dann für uns filmen. Da fahre ich natürlich nicht in deren Gebiete. Aber wenn mal was in Dortmund ist, wo ich weiß, da haben wir jetzt gerade keinen oder da ist jetzt gerade keiner, ja, dann fahre ich natürlich auch dahin.
Ist schon fast die Abschlussfrage, aber eine sehr wichtige. Können Sie anderen oder vielleicht jungen Leuten, 10-Jährigen, die gerade zur Feuerwehr gehen oder so, können Sie denen zu ihrem Job raten?
Ah, schwierig in der heutigen Zeit. Man sieht viel Leid. Das ist mal auch was Gutes, aber man sieht tatsächlich viel Leid. Leid der anderen Menschen. Ich würde fast sagen, macht es nicht.
Muss man dafür geboren sein oder so ein gewisses Gen haben?
Ja, genau. Also für diesen Beruf muss man auf jeden Fall geboren sein. Man muss den Instinkt dafür haben, was man da gerade macht, was man recherchiert. Da muss schon einem im Blut liegen, ne?
Haben Sie mal einen Moment gehabt, wo Sie sagen, ach, ich hätte jetzt doch gern mal was anderes gemacht?
Tatsächlich ja, den gab es auch mal, aber der kommt auch ab und zu mal vor, wenn ich weiß, boah, jetzt habe ich gerade nicht gut verkauft, sondern die Konkurrenz hat verkauft, warum habe ich nicht was anderes gemacht?
Ah, okay, ja, aber wie selbst kritisch ist man denn eigentlich auch? Also ja. Wir kennen das hier beim Radio auch, ah, die Sendung, oh, da sind mehrere Sachen schiefgegangen, das gibt's bei Ihnen auch?
Ja, tatsächlich, also wenn ich mir mal meine Bilder angucke oder sowas, dann sage ich mir auch, boah, das hätte ich jetzt besser machen können, warum habe ich jetzt nicht weiter links fotografiert, weiter rechts, Justin, was ist los mit dir? Und ich sehe dann, die Konkurrenz quasi hat ein besseres Bild oder ja, eine bessere Szene gerade fotografiert, dann ärgere ich mich natürlich schon, warum habe ich das nicht mitgekriegt?
Machen Sie Fortbildung? Also das es gibt jetzt wahrscheinlich nicht Blaulicht-Seminar bei der Volkshochschule, also Blaulicht-Reporter, aber vielleicht dann irgendwie noch bessere Fotos machen oder ähnliches. Machen Sie sowas mal oder ist das alles selbst beigebracht?
Selbst beigebracht tatsächlich. Mhm. Also ich habe mir das Filmen und das Fotografieren selbst beigebracht und das läuft. Also bis jetzt habe ich noch nichts Negatives gehört.
Toi, toi, toi für die Zukunft. Naja, wir bekommen gerade abgeraten, wenn es doch jemand machen möchte, dann können wir gerne den Kontakt vermitteln, dann kann sich erkundigen, ob das wirklich was ist, mal aus der Realität horchen. Oder mal ein paar Artikel lesen, egal wo, oder sehen, was der Justin Brosch so auf den Markt wirft von unterwegs. Ich glaube, auf der A40 sind Sie wahrscheinlich sehr viel unterwegs.
Ja, da ist ja immer was los.
Ja, ja. Ich habe noch die Kurzsatzrunde, damit wir uns zum Schluss noch mal ein bisschen lockern nach den ja zum Teil ja auch ernsten Themen, in denen Sie unterwegs sind und trotzdem scheinen sich das bewahrt zu haben, ein fröhlicher Geselle zu sein und Spaß an diesem Leben oder an der Arbeit zu haben.
Ja.
Habe ich mal so gedeutet jetzt. Alter Psychologe Pflug hier. So, Kurzsatzrunde. Ich fange Sätze an und Sie bringen die zu Ende. Ein guter Tag bei mir beginnt immer mit
einem Kaffee.
Irgendwie habe ich es mir gedacht. Im Radio höre ich am liebsten?
Ja, Musik. Ja. Schlecht, wenn nicht, ne?
Wir hatten vorhin Rock, glaube ich, gesagt, oder was?
Nee, Pop.
Ach, super, Pop. Was für Pop irgendwie? Taylor Swift oder was Altes?
Ja, ach, das Durcheinander ist egal.
Alles. Wenn ich meinen Beruf als Schreiner weiter ausüben würde?
Ja, dann würde ich schnell in der Rente gehen, glaube ich.
Gibt nicht so viele Rentenpunkte.
Ja, das stimmt.
Die sozialen Medien sind für mich?
Tatsächlich sehr wichtig.
Wenn ich mal eine ruhige Ecke in Essen suche, dann?
Am Ballner See.
Da sind wir wieder. Aber dann nicht Regattaturm.
Nee, das stimmt. Ein bisschen weiter.
Andere Seite. Um mal was zu lachen zu haben, muss ich?
Mir lustige Videos ansehen.
So auch bei Instagram, diese kleinen Videos? Wo
ja, und TikTok und ach, was es da so alles gibt.
An den Menschen im Ruhrgebiet mag ich?
Die lockere Art.
Wenn ich den Bundeskanzler für eine halbe Stunde sprechen könnte?
Ja, da gibt's viele Sachen, was ich ihm sagen würde, aber ich glaube, ich würde ihm erstmal meinen Job zeigen.
Oh, mal mitnehmen.
Das, ja, genau.
Dann redet er mal. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen würde, den Innenminister Reul oder so, würden sie es auch machen, aber der kennt vielleicht noch mehr als der Bundeskanzler.
Ja, der Innenminister Reul, mit dem war ich schon tatsächlich auf einige Razzien dabei gewesen.
Das denke ich mir, der ist ja auch viel in Essen unterwegs gewesen schon.
Das stimmt.
Zum Entspannen habe ich am liebsten?
Ja, auch einen Kaffee tatsächlich. Bringt mich auch mal runter.
Und dann auch wahrscheinlich Popmusik und dann ein bisschen soziale Medien.
Genau, richtig. Ja, um auf andere Gedanken kommen.
Da schließt sich der Kreis. Heißt, wir haben wirklich viele Fragen abgegrast mit dem heutigen Gast, Blaulichtreporter Justin Brosch aus Krai. Er hat gleich noch das letzte Wort, das kriegen Sie. Vorher verabschiede ich mich nicht ohne den Hinweis. Wer sich über den Gast, den Moderator oder was auch immer aufgeregt hat oder Lob oder Vorschläge hat, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Ja, und ich nehme auch Vorschläge für zukünftige Gäste entgegen. Natürlich gern. Alle bisherigen Gäste von Essen im Ohr findet ihr auf radioessen.de. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ihr könnt die Folgen hören. Auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr irgendwo was nicht findet, sagt Bescheid. Und wir haben auch jede Woche den Redebedarf. Ne? Das ist der andere Podcast. Da schauen wir hinter die Kulissen bei den Ereignissen der Woche. Immer freitags kommt er raus. Ich bin Christian Pflug, wünsche euch ein paar spannende Gedanken nach dem Gehörten. Also ich denke da auch drüber nach, wenn das nächste Mal was passiert, gucke ich genau hin. Und das nächste Mal Essen im Ohr gibt's übrigens eine besondere Kombination, wenn alles klappt. Ein Fußballer, der auch Kinderbücher schreibt. Und ja, es geht auch um RWE. Und habe ich genug hier. Ich habe immer ein bisschen Text, man merkt, dass ich dann da hier nichts vergessen will. Da habe ich das aufgeschrieben. Jetzt hat Justin Brosch das letzte Wort. Ich sage Tschüss und bitte sehr.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich bedanke mich natürlich auch an die ganzen Behörden, die mit mir gut zusammenarbeiten. Insbesondere auch an Christoph Risse von der Feuerwehr, Christian Schmüker und die ganzen anderen Einsatzkräfte.
Danke, dass ich hier sein durfte. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.